SRF 3.
Homophobie ist in der Schweiz künftig strafbar. Die einen freut's.
Ein klares Zeichen gegen Hass und Diskriminierung.
Und die anderen reut's.
Jetzt hat man einen Sonderschutz. Man hat der übrigen Bevölkerung gewisse Meinungsfreiheit entzogen.
Dann? Die Initiative für mehr bezahlbaren Wohnraum scheitert an der Urne und reißt alte Stadt-Land-Gräben neu auf. Und dann schauen wir noch auf zwei wichtige kantonale Abstimmungen. Im Berner Seeland wird ein Standplatz für Fahrende gebaut und der milliardenteure Rosengartentunnel in Zürich fällt beim Volk durch. Das ist Info 3 am Abstimmungssonntag. Am Mikrofon ist Patrick Seiler. Für viele lesbische, schwule und bisexuelle Menschen in der Schweiz war heute ein politisch wichtiger Tag, dem sie mit Spannung entgegengefiebert haben. Es ging bei der Vorlage heute nämlich nicht nur um die Abstimmung über einen konkreten Strafrechtsartikel, es ging ganz grundsätzlich darum, wie fest gleichgeschlechtliche Partnerschaften in der Schweiz akzeptiert sind. Die zuständige Justizministerin Karin Keller-Sutter deutet den Ja-Stimmenanteil von 63,1%.
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sagen damit unmissverständlich, dass Hass und Diskriminierung in unserer freiheitlichen Schweiz keinen Platz haben. Gleichzeitig, und das ist mir ebenfalls wichtig, bleibt die Meinungsäußerungsfreiheit garantiert. Kritik und kontroverse Diskussionen über politische und gesellschaftliche Themen bleiben ja klar erwünscht.
Gegnerinnen und Gegner der Vorlage stellen sich nun die Frage, welchen Stellenwert haben die traditionelle Familie und christliche Werte in der Schweiz noch? Im Beitrag von Tobias Gasser hören wir zwei Personen, für die diese Abstimmung symbolisch war.
Der Stimmungsunterschied könnte grösser nicht sein. In Bern tanzen die Drag Queens den Abstimmungssieg. Hier feiert auch Rechtsanwältin Nadja Herz, die sich seit Jahrzehnten für die Rechte von Lesben und Schwulen engagiert.
Ich bin extrem erfreut und auch erleichtert, dass das Schweizer Volk ein derart klares Zeichen setzt.
Nichts zu tanzen gibt es hingegen in Olten, wo sich das Gegenkomitee trifft. EDU-Präsident Hans Moser.
Für mich persönlich ist das ein Verlust. Ich bin tatsächlich ein Stück weit traurig, das ist einfach so.
Zurück zu Nadja Herz, zu den Gewinnen. Herz hat vor 30 Jahren die Lesbenorganisation Schweiz, die LOS, mitbegründet.
Anfang der 90er Jahre haben wir erstmals so das Thema gleiche Rechte für gleichgeschlechtliche Paare thematisiert. Und damals war dieses Thema völlig fremd. Niemand hat sich damit beschäftigt, auch die Politiker und Politikerinnen nicht.
Vieles hat sich seither verändert. Homosexuelle Paare können ihre Partnerschaft eintragen, sich rechtlich absichern. Firmen und Fußballclubs machen Werbung mit Regenbogenfahnen und die Politik diskutiert die Ehe für alle. Für Hans Moser von der EDU ein Gräuel.
Wir haben von Salamitaktik gesprochen, damals bei der eingetragenen Partnerschaft, und haben dort gesagt, es hörte mit dem nicht auf. Jetzt hat man einen Sonderschutz und das nächste
meinst
wird eine Ehe
oder?
Für alle.
Die Ehe für Mann und Mann und Frau und Frau. Die Kinderadoption für homosexuelle Paare wird möglich sein, vielleicht die Samenspende für lesbische Paare. Das alles will Hans Moser nicht und warnt, Kinder von homosexuellen Paaren könnten die Leidtragenden sein.
Wir wollen nicht gegen Homosexuelle, wir wollen nicht gegen andersdenkende Personen vorgehen, sondern wir wollen den Schutz von Kindern, die später geboren werden. Diese Kinder haben das Recht auf Vater und Mutter, die haben das Recht zu wissen, woher sie kommen.
Und von Schutz für Familien und Kinder spricht auch Nadja Herz, die als Rechtsanwältin homosexuelle Paare juristisch berät, wenn sie Familien gründen wollen.
Diese Kinder aus Regenbogenfamilien, die sind da, auch wenn vielleicht gewisse Kreise das nicht möchten, dass Lesben und schwule Kinder haben. Diese Kinder sind da und sie verdienen einen ausreichenden Schutz.
Und diesen Schutz soll die Ehe für alle bringen. Die Vorlage kommt im Frühling in den Nationalrat. Noch habe die Vorlage Mängel, kritisiert Rechtsanwältin Nadja Herz. So sind zum Beispiel bei lesbischen Paaren nicht beide Frauen ab Geburt eines Kindes rechtlich als Mütter anerkannt. Für den EDU-Politiker Hans Moser geht das alles viel zu weit. Er hat schon heute das Referendum angekündigt gegen die Ehe für alle. Beide Seiten werden sich möglicherweise bald wieder gegenüberstehen.
Wir haben es im Beitrag von Tobias Gasser gehört. Das Thema Homosexualität wird die Schweizer Politik weiter umtreiben. Bereits in der Frühjahressession beschäftigt sich der Nationalrat mit der Ehe für alle. Ivan Santoro bei mir im Studio, gibt denn dieses heutige Resultat der Gleichstellung Auftrieb?
Ja, davon sind die Befürworter überzeugt. Über 63% Ja zum Schutz gegen Homohass. Das ist wirklich ein sehr gutes Resultat. Diesen Schwung wollen die Befürworter jetzt mitnehmen ins Parlament, wo, wie Sie gesagt haben, schon nächsten Monat die Ehe für alle debattiert wird. Und ich denke, dieser Schwung ist auch bei der Politik angekommen. Da will man jetzt vorwärts machen.
Gibt es denn bei dieser Ehe für alle umstrittene Punkte?
Ja, die gibt es. Wir haben es vorhin im Beitrag gehört. Da ist zum einen die Adoption von Kindern und dann der Zugang zur Fortpflanzungsmedizin. Und das ist vor allem der umstrittene Punkt. Hier kämpft die Politik noch darum, ob dies künftig auch Homosexuelle, also konkret Lesben, in Anspruch nehmen können. Die Linke, GLP und mehrheitlich auch die FDP, die sind für die vollständige Gleichstellung, also eine Ehe für alle inklusiv Adoption und inklusiv Zugang zur Fortpflanzungsmedizin. SVP und EDU und wohl auch die EVP, die sind grundsätzlich gegen die Ehe für alle. Da bleibt die Gruppe der Mitte, also die CVP. Diese Partei ist mittlerweile zwar auch für die Ehe für alle, inklusive Adoption, tut sich aber schwer mit diesem Zugang zur Samenspende. Auch der Bundesrat ist da dagegen. Es wird sich nun also zeigen, ob sich im Parlament eine sogenannte Ehe für alle mit oder eben eine ohne Zugang zur Fortpflanzungsmedizin durchsetzt.
Und wann werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über diese Vorlage abstimmen können, Ivan Santoro?
Also, dass es soweit kommt, ist sicher. Die EDU hat ja heute das Referendum angekündigt. Die nötigen Stimmen wird sie problemlos zusammenbringen. Ich gehe davon aus, dass wir bereits im nächsten Jahr, also 2021 oder dann 2022, darüber abstimmen werden. Die Schweiz wäre hier alles andere als Vorreiter, wenn man auf die Europakarte schaut. Ganz im Gegenteil, die meisten westeuropäischen Länder kennen die Ehe für alle. Von unseren Nachbarländern gibt es diese nur in Italien noch nicht. Und ich würde jetzt einmal die Prognose wagen, dass die Befürchtungen des Bundesrates, dass die Gesellschaft noch nicht so weit sei, dass eben Schwule und Lesben heiraten können, nicht den Tatsachen entspricht. Das zeigt auch eine Umfrage, die vor einem Jahr gemacht wurde. Dabei haben sich 60% der Befragten dafür ausgesprochen, dass eben auch Schwule und Lesben heiraten dürfen.
Ivan Santoro, herzlichen Dank.
Info 3 Abend.
Ein Nein an der Urne gab es für die Initiative für mehr bezahlbare Wohnungen des Mieterinnen- und Mieterverbandes. Doch der Anteil der Nein-Stimmen betrug nur 57,1%, ein guter Wert für eine Initiative aus dem linken Lager. Gerade in Städten und auch in der Romandie brennt das Thema der Mieten den Menschen unter den Nägeln. Inlandredaktorin Christina Wanner.
Auf der Siegerseite sind Hauseigentümerverband und bürgerliche Parteien. Für die Thurgauer Ständerätin Brigitte Häberli-Koller von der CVP zeigt das Resultat,
dass die Bevölkerung durchaus auch bereit ist, günstige Mietwohnungen zu fördern. Das ist auch richtig so. Aber mit den bestehenden Mitteln, die wir bereits besitzen, mit dem entsprechenden Fonds, und das gilt es auch weiterhin mitzutragen.
Weiter wie bisher also, mit dem sogenannten Fonds de Roulement. Denn ohne die Initiative wäre dieser Fonds nicht aufgestockt worden. Mit dem Nein zur Initiative wird er mit zusätzlichen Bundesmitteln von 250 Millionen Franken auf 10 Jahre gespeist. So können interessierte gemeinnützige Wohnbauträgerschaften zu günstigen Darlehen kommen. Auch FDP-Nationalrat Kurt Fluri war gegen die Initiative. Doch das Resultat könne einiges bewegen, sagt der Präsident des Städteverbandes.
Das zeigt, dass das Anliegen vor allem in städtischen Gebieten über diese Organisationen hinaus ein Anliegen ist. Ich gehe davon aus, dass in den Kantonsparlamenten zum Beispiel ein Vorkaufsrecht oder eine Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus gefordert wird.
Damit stößt er auch bei der Verliererseite auf offene Türen. Auch SP-Nationalrätin Claudia Friedl erwartet:
Wir haben darauf hingewiesen, schon in der Kampagne, dass es enorm wichtig ist, geeignete Grundstücke und Boden zurückzunehmen zu den Gemeinden, damit sie zur Verfügung gestellt werden können für preisgünstigen Wohnraum.
Und Balthasar Glättli, Nationalrat der Grünen und Vorstand des Mieterverbandes, will die Abstimmungsgewinner in die Pflicht nehmen.
Da hoffen wir, dass der Widerstand gegen den Fonds de Roulement endlich aufhört und auch weitere Aufstockungen eine Mehrheit finden. Das wäre dringend nötig, gerade eben auch für die zielgenaue Unterstützung von Genossenschaften dort, wo es mehr bezahlbaren Wohnraum braucht.
Ferner wollen sie verhindern, dass die Stellung der Mieterinnen und Mieter weiter geschwächt wird.
Der Beitrag von Inlandredaktorin Christine Wanner. Bei mir im Studio ist jetzt Gaudenz Wacker. Wir haben es gehört. Die Initiative für mehr bezahlbare Wohnungen war eine linke Initiative. Fast 43% haben heute doch Ja gestimmt. Wie deuten Sie dieses Ergebnis?
Die Initiantinnen und Initianten haben zumindest über das eigene Lager hinaus Sympathisanten gewonnen. Die Initiative, Sie haben es gesagt, wurde nur von links unterstützt und die linken Parteien bringen etwa 30% auf die Waage. Das heisst, es müssen auch bürgerliche Wählerinnen und Wähler heute Ja gesagt haben. Die Stimmbürgerinnen und Bürger haben sich also nicht nur durch die Empfehlungen ihrer Parteien leiten lassen, sondern wohl auch durch die eigene Betroffenheit bei der Wohnungssuche. Und da zeigt sich ein Stadt-Land-Graben. Die Initiative hat in Städten gepunktet, also da, wo bezahlbare Wohnungen tatsächlich teure Mangelware sind. Auf dem Land hingegen, wo mittlerweile viele Wohnungen leer stehen, da gab es teils sehr deutliche Nein-Mehrheiten.
Die Schweiz ist ein Volk von Mieterinnen und Mietern. 60% der Menschen hierzulande sind Mieter und ein Dach über dem Kopf ist ein Grundbedürfnis. Wie geht es denn beim Wohnen nun politisch weiter?
Zum einen steckt der Bund jetzt nach diesem Nein in den nächsten 10 Jahren zusätzliches Geld in seinen Wohnbaufonds. Das sind insgesamt 250 Millionen Franken. Dieses Geld fließt als zinsgünstiges Darlehen in den gemeinnützigen Wohnungsbau, etwa an Genossenschaften, die das Geld an den Bund auch wieder zurückzahlen müssen. Mit diesem Geld kann der Bau von jährlich etwa 1600 Wohnungen unterstützt werden. Das sind etwa gleich viel wie bis heute schon. Auf Bundesebene geht der Kampf zwischen den Lobbys von Mietern und Vermietern aber gleich nahtlos weiter. Auf dem Tapet sind etwa mehrere Vorstöße von Immobilienvertretern im Parlament. Diese wollen zum Beispiel die Renditemöglichkeiten für Immobilienbesitzer verbessern. Und da stehen die Mietervertreterinnen im Abwehrkampf. Konkrete Schritte für den Mieterschutz machen nun wohl vor allem einzelne Kantone und Gemeinden. Gerade in den Städten, wo es heute Ja-Mehrheiten gab, da dürfte der Druck auf die Politik bestehen bleiben.
Gaudenz Wacker, herzlichen Dank. Nun weitere Meldungen zu kantonalen Vorlagen, Mario Sturni.
Im Kanton Aargau gelten bei der Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern künftig höhere Hürden. Wer dort Schweizerin oder Schweizer werden will, darf neu während 10 Jahren keine Sozialhilfe bezogen haben. Bisher waren es 3 Jahre. Das entsprechende neue Einbürgerungsgesetz hat das Volk angenommen mit rund 65% Ja-Stimmenanteil. Im Kanton Schaffhausen müssen Parteien auf Kantons- und Gemeindeebene künftig offenlegen, wie sie ihre Abstimmungs- und Wahlkämpfe finanzieren. Außerdem müssen Politikerinnen und Politiker bekannt geben, zu welchen Organisationen sie Verbindungen haben. Das Schaffhauser Stimmvolk hat die Transparenzinitiative der User mit 54% Ja angenommen, gegen den Willen der Regierung und des Kantonsparlaments. Auf den Straßen von Basel-Stadt dürfen ab dem Jahr 2050 nur noch umweltfreundliche Autos fahren. Das Stimmvolk hat zwar die autofreundliche Verkehrsinitiative des Basler Gewerbeverbands abgelehnt, mit rund 65% Nein-Stimmen. Angenommen hat das Volk aber den Gegenvorschlag mit fast 54% Ja. Und heute wurde nicht nur abgestimmt, sondern auch gewählt, etwa in der Watt. Dort wird die FDP-Kandidatin Christelle Luisier neues Mitglied der Kantonsregierung. Sie wurde mit knapp 56% der Stimmen gewählt. Die 45-jährige Luisier ist bisherige Stadtpräsidentin von Bayern und tritt im Waadtländer Staatsrat die Nachfolge der neuen Nationalrätin Jacqueline de Quattro an. Und im Kanton Jura kommt es bei der Ersatzwahl für die Kantonsregierung zu einem zweiten Wahlgang. Keine der Kandidatinnen und Kandidaten erreichte heute das absolute Mehr.
Info 3 Abend.
Und nun in den Kanton Bern. Da haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger heute eine Vorlage angenommen, die im Vorfeld umstritten war. 53,5% sagten Ja zu einem Kredit für einen Transitplatz für ausländische Fahrende. Der Platz soll in der Gemeinde Wileroltigen im Berner Seeland zu stehen kommen. Inlandredaktorin Ruth Witwer.
Ein fester Transitplatz für ausländische Fahrende. Bis jetzt gab es nur 2 in der Schweiz. Benötigt würden laut Experten rund 10 solcher Plätze. Wileroltigen an der Autobahn Bern-Murten kann jetzt den 3. Platz bauen, neben den 2 anderen in Saal im Kanton Freiburg und im bündnerischen Domat Ems. Über 3 Millionen Franken zahlen die bernischen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für den neuen Transitplatz. Der Kanton Bern leiste damit seinen Beitrag, betont die zuständige SP-Regierungsrätin Evi Allemann. Damit noch mehr Kantone solche Plätze einrichten, nimmt Allemann auch den Bund in die Pflicht.
Der Bund nimmt eine Schlüsselrolle in der Koordination zwischen den Kantonen ein. Es braucht schweizweit rund 10 definitiv gesicherte Transitplätze. Da leisten wir einen Beitrag, nehmen unsere Verantwortung wahr. Aber wir werden nicht der einzige Kanton sein und haben ein Interesse daran, dass der Bund aktiv mitmacht.
Regierungsrätin Allemann ist erleichtert über die erfolgreiche Abstimmung. Um den Millionenkredit wurde im Vorfeld heftig gestritten. Die Dorfbevölkerung wehrte sich und die junge SVP ergriff das Referendum, unterstützt von der Kantonalpartei. Aber auch die Fahrenden waren nicht alle für den Transitplatz. Manche störten sich daran, dass er für Ausländer gebaut wird. Für die Gegner ist das Ja zum Transitplatz eine herbe Enttäuschung. Aber die Kampagne sei trotzdem gelungen, sagt Nils Fichter von der jungen SVP des Kantons Bern.
Die, ich sage jetzt mal, vernünftigen, hart arbeitenden Steuerzahler auf dem Land, die konnten wir überzeugen. Und jetzt hat uns halt in letzter Sekunde noch die linke Stadt Bern ein Bein gestellt, wie es schon so oft vorgekommen ist in Vergangenheit.
Die junge SVP habe die Abstimmung über den Transitplatz für ausländische Fahrende wegen dem Stadt-Land-Graben verloren, so das Fazit von Co-Präsident Nils Fichter.
Info 3 Abend.
Über die Rosengartenstraße mitten in der Stadt Zürich kann man mit Fug und Recht behaupten, sie ist eine der lautesten der Schweiz. Bis zu 50.000 Fahrzeuge fahren über diese Straße jeden Tag mitten durch ein Wohnquartier. Stadt und Kanton Zürich wollten die Straße entlasten mit einem vierspurigen Autotunnel und einer neuen Tramlinie. Doch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger fanden an diesem Vorhaben keinen Gefallen. Eine Mehrheit hat das Milliardenprojekt abgelehnt. Aus Zürich, Christoph Brunner.
1,1 Milliarden Franken nur um eine Strecke von ein paar hundert Metern vom Verkehr zu entlasten, das sei völlig übertrieben. Außerdem entspreche der Bau eines vierspurigen Autotunnels nicht den aktuellen Klimazielen. Das waren die Hauptargumente der Gegnerinnen und Gegner, zu denen Mitte-Links-Parteien, Verbände wie der Verkehrsclub VCS und vereinzelte Bürgerliche gehörten. Argumente, die heute über 60% der Stimmberechtigten im Kanton Zürich überzeugen konnten, wie die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker-Späh von der FDP einräumen musste.
Wir haben heute zur Kenntnis nehmen müssen, man will keine Tramlinie dort, man will auch keinen Tunnel. Wir werden mit dem Status quo in irgendeiner Fassung halt leben müssen und das hat die Bevölkerung auch so entschieden.
Für Gabi Petri vom Verkehrsclub VCS Zürich, der das Rosengartenprojekt bekämpft hat, ist aber klar, es muss so bald wie möglich ein neuer Lösungsvorschlag auf den Tisch. Aus ihrer Sicht soll die Rosengartenstraße künftig nicht mehr eine vierspurige Hochleistungsstraße mit Tempo 50 sein.
Eine tragfähige Lösung wäre eine normale städtische Straße, wo es zwei Spuren gibt, auch ein öffentlicher Verkehr drauf fahren tut. Und da kann man auch bei der Ausgestaltung sicher noch Maßnahmen finden, die auch den Lärm reduzieren.
Wie es konkret weitergehen soll, dazu wollte sich Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker-Späh heute nicht äußern.
Das Rosengarten-Thema ist jetzt wieder zurück bei der Stadt Zürich. Sie hat hier die Hoheit und es liegt an der Stadt Zürich aufzuzeigen, welche Lösungsansätze sie verfolgt.
Die Verantwortlichen der Stadt Zürich nehmen in diesen Minuten Stellung vor den Medien. Klar ist, eine schnelle Lösung für die Verkehrslawine an der Rosengartenstraße gibt es mit dem heutigen Nein nicht.
Und jetzt hat Mario Sturni noch eine Meldung vom Sport und natürlich das Wetter, denn da kommt ja der Sturm.
Einen Schweizer Doppelsieg gab es in Chamonix beim Ski-Parallel-Riesenslalom. Loïc Meillard hat das Rennen gewonnen, vor seinem Schweizer Teamkollegen Thomas Tumler. Für Tumler ist es erst der zweite Podestplatz in seiner Karriere. Auf Platz 3 kam der Deutsche Alexander Schmid. Und damit zu den Wetteraussichten. Die Wolken werden heute immer dichter. Ab morgen früh bläst kräftiger Sturm mit Orkanböen, begleitet von Sonne, Wolken und Regen. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad. Und dieses herannahende Sturmtief mit dem Namen Sabine sorgt an Schweizer Flughäfen bereits für zahlreiche Ausfälle. Betroffen sind vor allem Flüge nach Großbritannien. Sabine dürfte ab heute Abend auf die Schweiz treffen. SRF Meteo erwartet für morgen Montag und die Nacht auf Dienstag dann Windspitzen von bis zu 130 km pro Stunde im Flachland und bis zu 200 km pro Stunde in den Bergen.
Das war Info 3 am Abstimmungssonntag, produziert von Valerie Wacker und Patrick Seiler. Wir wünschen einen guten Abend und einen guten, hoffentlich nicht stürmischen Wochenstart.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.